Ja, einen herzlich wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass wir weiter was machen. Ja, kann man schon sagen, dürfen. Vielleicht eine Sache, ihr dürft jederzeit was reinrufen, Lob oder sonst irgendwelche Sachen, müsst aber immer eins wissen, wir zeichnen zum ersten Mal auf. Haha! Das tut es nur ganz schön extrem einschränken. Ja, ein herzliches Dankeschön erst einmal an die Weingärtner Marbach, dass wir hier sein dürfen. Ich wusste gar nicht von der Terrasse. Die ist wunderbar. Die Terrasse hat geöffnet dienstags und Monika? Mittwochs und donnerstags. Also heute ist Montag, Mittwoch und Donnerstag könnt ihr wieder hergehen. Gibt es Weine zu trinken, Kuchen, ein sehr lauschiges Plätzchen und heute unsere Gastgeber hier. Adi macht jetzt gerade noch die Boxen hin und her. Wir müssen vielleicht auch später noch mal ein bisschen das Licht. Wir wissen auch nicht, wenn es dunkel wird. Ja, herzlich willkommen, Adi. Wir haben das auch schon ewig lang nicht mehr gesehen.
Ja, das ist wohl wahr, Achim. Mhm. Ein wunderschöner Traum, hier zu sein. Mit dir.
Setzen uns weit auseinander.
Es ist immer ein Traum, mit dir in irgendeiner Form zusammen zu sein. Ich weiß noch nicht, ob das ein Albtraum ist oder nur ein Traum.
Ja, ist so ein Zwischending.
Das ist definitiv der Fall. Vielleicht noch so ein bisschen Organisatorisches, was du wieder vergessen hast, was aber auch nichts macht,
dafür bin ich ja da. Nein, gar nicht. Ich wollte dir die Plattform dafür geben.
Echt?
Dass du deine To-Do-Liste ist so strukturiert, hat so im Kopf so eine To-Do-Liste mit so einem Häkle dran.
Ja, läuft bei mir.
Ja.
Also, ihr habt auf den Tischen heute nicht unsere üblichen Bierdeckel, sondern andere Bierdeckel. Ihr könnt aber auch auf allem anderen schreiben. Das heißt, wir machen zwischenrein mal eine kleine Pause, aber nur eine ganz kleine Pause. Und bei dieser Pause dürft ihr dann eure Fragen, die ihr an den Nico habt, auf irgendein Papier, was ihr auf dem Tisch findet, draufkritzeln und wir werden diese Frage dann für euch beantworten oder versuchen zu beantworten. Das nächste, was wir haben, die schon öfters bei uns waren, wissen das. Wir haben unseren Hein Blöd da. Hein Blöd ist unsere Spendenkasse. Das Ganze geht ja hier ohne Eintritt. Nico wird nachher sagen, wofür er die Spenden gerne hätte. Es wird wahrscheinlich keine große Überraschung werden, aber man weiß es nicht.
Ja, ich glaube, es ist für die Kanarienvögel westlich von Marbach.
Ja, ist Wahnsinn.
Ja, gibt es einen neuen Verein, Kanarienvögel, rettet die Kanarienvögel westlich von Marbach und für sie soll es angeblich sein.
Ja, das könnt ihr mir auch vorstellen.
Weg im Gelben.
Genau, auch, wegen seinem gelben Trikot, das ist ja schon bezeichnend für die Kanarienvögel.
Definitiv,
Also wie gesagt, hier gibt es nachher eine Spendenbox. Für die, die nicht wissen, wie eine Spendenbox funktioniert, man macht unten den Hintern auf, schmeißt Geld rein, macht den Hintern wieder zu und gibt das Ding weiter. Ganz einfach, so lange bleibt er hier sitzen und freut sich des Lebens, wie wir auch. So, Achim, wollen wir anfangen? Wollen wir unseren Gast mal begrüßen? Musst du noch was anderes begrüßen? Ah, du musst noch, das ist so schön, wir nehmen ja heute das erste Mal einen Podcast auf und das alles ist nachher zu hören, dass wir uns hier so durcheinander bewegen.
Ja.
Wollen wir jetzt endlich unseren Gast begrüßen oder lassen wir den heute?
Ja, ein herzliches Willkommen, der Marbacher der Woche, des Monats, ich weiß nicht ganz genau.
Des Jahres.
Nico Scheich. Yeah. Nico, wo ich dich angeschrieben habe, was hast du gedacht?
Das ist mal gar nichts.
Wie gar nichts denken?
An dem Tag haben, glaube ich, 100 Leute mir geschrieben. Dementsprechend musste ich das erstmal priorisieren.
War ich dann weiter vorne, oder?
Wenn ich mich recht überlege, bin ich gerade aufgestanden. Dann dachte ich mal, okay.
Jetzt kommt der.
Lieber mal schnell antworten.
Das heißt, alles momentan außerhalb des normalen Lebens. Was ist überhaupt ein normales Leben?
Ja, mein normales Leben. Ich bin Angestellter bei einem Maschinenbauunternehmen in Freiberg am Neckar. Ich meine, da gibt es nicht so viele. Und sonst vertreibe ich meine Freizeit in der Feuerwehr. Da möchte ich auch in dem Augenblick gleich mal die Kameraden begrüßen, die es hier zufällig auch hergefunden haben.
Steht doch alle Feuerwehrleute mal auf.
Aber nur zufälligerweise hier sind.
Ihr seid Feuerwehrleute? Alle drei? Wer ist sonst Feuerwehr? Auch Feuerwehr? Auch Feuerwehr? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, muss man wirklich so sagen.
Ja.
Achso, wir sind beim normalen Leben.
Außer normal, Achim, du brauchst keine Frage stellen, du brauchst nur mit dem Finger drauf zeigen, er redet dann irgendwas.
Ja, genau.
Fragen stellen ist überbewertet.
Wir sind noch beim normalen Leben.
Normales Leben, ich wohne natürlich in Marbach. Bin 25 Jahre alt, das wurde ja auch nicht erwähnt bisher. mein normales Leben ist vielleicht nur manchmal normal mit den Hobbys und so weiter. Aber sonst habe ich auch wie alle anderen eine Freundin, gehe ab und zu mal was trinken, vertreibe meine Wochenende im Sommer am Neckar. Ich glaube, das war's.
Am Neckar?
Am Neckar, ja.
Bei den Ruderern?
Nein, nicht bei den Ruderern.
Weil mit den Ruderern hast du mal was gemacht, aber kommen wir später noch drauf.
Das ist ein anderes Thema, ja.
Was, da gibt es nur die Kanuten?
Kanuten gibt's auch, ja.
Auch nicht bei den Kanuten?
Nicht.
Angler? Bist du ein Angler?
Auch nicht. Skater. Ich radel zum Neckar und genieße ein Radler.
Sauer oder süß?
Süß.
Zeiter, echt? Du bist der Einzige, der saures Radler trinkt. So was trinkt kein normaler Mensch.
Ja, weil es die alle nicht wissen.
Nee, was ist denn da dran nicht wissen? Das ist verdünntes Bier. Das ist
ja
schon eklig.
Ich vielleicht jetzt auch nicht ganz so glücklich, bei der WG Marbach über Bier zu sprechen.
So willst du über den französischen Rotwein sprechen,
nee,
oder was?
Weiß ich nicht, aber es war meine erste Frage, ob es auch Bier gibt. Aber das war, glaube ich, die falsche Frage.
Oh mein Gott.
Was machst du dann im Neckar? Also nur am Biergarten sitzen den ganzen Tag, oder was?
Erstmal radel ich da ja runter. Das ist ja schon mal die Hauptaufgabe. Der Neckar ist ja nur das Ziel.
Das ist ja vor allem auch anstrengend.
Ja, das vor allem bergrunter.
Ja, klar, sind es über 100 Kilometer?
Ja, Minimum.
Großes Kino. Du hast gerade gesagt, du arbeitest in Freiberg am Neckar. Jetzt habe ich das mal so mitbekommen, wo ich noch beruflich im Heimatort gearbeitet habe, dass wenn man bei der Feuerwehr ist, hat man da so einen besonderen Status. Das heißt, wenn irgendwie Einsatz ist und man in einem gewissen Radius um den...
Ach, du warst nicht bei der Feuerwehr.
Na, ich nicht, aber ich habe das da mitbekommen zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, wenn man in einem gewissen Radius ist und es ist ein Einsatz, dann darf man den Arbeitsplatz sozusagen verlassen. Bist du noch in einem Radius oder bist du schon raus?
Bei mir ist es in gewisser Maße ein Sonderfall, weil ich wäre außerhalb von diesem Radius, aber da ja aktuell die tagesverfügbaren Kräfte, also die Personen, die tatsächlich im Ort verfügbar sind, bei den freiwilligen Feuerwehren immer weniger sind, probiert man da Kompromisse einzugehen. Mhm. In dem Fall ist es so, dass ich tagsüber die Kameraden von der Feuerwehr Freiberg dann unterstütze. Weil ich außerhalb vom Radius von Marbach bin.
Okay.
Sodass die quasi tagsüber eine gewisse Verstärkung haben durch Feuerwehrleute, die eh quasi im Ort arbeiten.
Aber das heißt ja, dann müsstest du ja eigentlich irgendwelche Klamotten in Freiberg haben.
Richtig. Ich habe da auch einen Spind wie in Marbach in der Feuerwache. Quasi doppelt.
Oh, dass es so übergreifend ist, das ist ja überraschend. Also ist ja schön.
Ja.
Ja, sehr geil. Und jetzt bist du ja auch abberufen worden in den Einsatz sozusagen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu.
Ihr habt vorhin gehört, heute hast du einen Einsatz gehabt. Aber wie funktioniert das dann? Hast du dann immer so einen Pieper?
Ja, genau. Das ist aber bei jeder Feuerwehr, also hier bei allen Feuerwehren gleich. Die haben
habt ihr
alle
einen Pieper
dabei?
Das ist so wie bei den Sportlern, die Dopingkontrolle müsst ihr immer da. Ihr seid immer erreichbar. Aha.
Hoffentlich haben die keinen Einsatz, sonst ist hier
ja
alles
wie groß weg. Ist denn der? Wie groß ist so ein Pieper? Zeig mal. Ja, zeig mir mal.
Gib ihn nicht aus der Hand. Der erste Fehler. Ach, großer Gott. Jetzt tippt er da drauf wieder rum. Jetzt gibt es keinen Einsatz.
Nein, gar nichts. Ja, aber ich finde es.
Ja, guck mal, ob die Software noch funktioniert.
Aber was da so eine Technik oder so, was da dahinter steckt, dass dieses funktioniert, das ist eigentlich schon verblüffend. Wie haben Sie das früher gemacht?
Mit der Klingel. Sirene,
stimmt.
Mein Gott.
Gab Sirene.
Das ist echt, als ob er gestern auf die Welt gekommen ist. Ha?
Ja, hast du gerade an Sirene gedacht oder was?
An Glocke oder Sirene, also das ist doch logisch.
Und das Ding hast du dabei und dann piepst, dann eigentlich, ich sag mal so, was macht, hoffentlich brennt es noch irgends oder sowas jetzt, weil sonst ist er ja weg.
Heute kann ich vielleicht mal eine Ausnahme machen.
Lass uns brennen.
ganz klare Ansage. Das heißt, es piepst und es bedeutet dann alles stehen und liegen lassen, aber das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Stelle mir das jetzt auch vor.
Also generell sagen wir, sobald der Einsatz kommt, begebe ich mich unverzüglich zum Feuerwehrhaus und das entspricht halt manchmal auch Situationen, die jetzt vielleicht nicht so angenehm sind. Das kann einen in der Dusche treffen, auf dem Klo, im Bett blöd. Beim Schäferstündchen, das kann sich jeder selber ausmalen.
Ich würde fertig machen. Na ja, Prioritäten setzen.
Da ist was dran.
Nachher kriegst du Ärger mit der Frau.
Und dann heißt es, möglichst schnell ins Feuerwehrhaus zu gehen. Und kriegt man dann vorher schon irgendwie Informationen mit? Oder hängt dann noch ein Zettel? Weil es kann ja sein, von einem Bienennest wo irgendwo jemand bedroht bis zur, keine Ahnung, Großbrand, BBP, glaube ich, war einer der größten Brände in Marbach in der jüngeren Geschichte, oder?
Ja.
BBP?
Ja.
Ist schon ein paar Tage her.
Ja.
Aber.
Also es ist so.
Also wo hoch, ich meine halt deswegen, was die Gefährlichkeit klar angeht.
Also diese Piepser, bei uns auch gerne Melder genannt, die haben je nach Modell einen Anzeigetext oder auch eine Sprachdurchsage, sodass alle Leute normalerweise schon wissen, was einen grob erwartet. Weil natürlich ist es auch ein Unterschied, ob ich jetzt einen Keller habe, der ausgepumpt wird, wo quasi keine Eile geboten ist, oder ob jetzt Menschenleben in Gefahr sind, muss natürlich anders bewertet werden.
Gibt es da mal ganz andere Frage? Die Ausbildung zum Feuerwehrmann, da geht es hauptsächlich, oder Feuerwehrfrau, gibt es ja Gott sei Dank zwischenzeitlich auch. Ist da hauptsächlich so eine technische, wo halt das Grundhandwerk gelernt wird? Keine Ahnung, was das alles ist, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber gibt es da auch so, so psychologische Betreuung? Das heißt, dass du vorbereitet wirst auf Sachen, was passieren können? Oder wird es dann halt gemacht, wenn es passiert ist?
Also generell wachsen ja die meisten Personen da rein. Also aus unserer Jugendfeuerwehr sind in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele. Ich würde jetzt mal so eine Zahl in den Raum werfen, dass bei uns die Mitglieder unter 30 über 80% aus der Jugendfeuerwehr kommen. Das heißt, die wachsen ja da rein und wachsen auch dementsprechend mit der Thematik Feuerwehr auf und lernen da quasi spielerisch und später dann auch das Ganze in ihrer Jugend kennen und sind dadurch natürlich schon ganz anders vorbereitet, wie jemand, der jetzt 40 ist, aus dem Leben direkt da reinkommt. Und selbstverständlich, das ist aber jetzt mal egal, ob bei Feuerwehr oder at Fire, gibt es immer die Möglichkeit, mit Einsatznachsorgeteams, die auch über die Leitstelle alarmiert werden können, quasi ein psychologisches Gespräch zu führen, falls der Bedarf bestünde.
Das heißt, du musst aber selber auf die zukommen.
Das kommt jetzt drauf an. Also bei der Feuerwehr ist so, dass normalerweise der Einsatzleiter entsprechend bei einem belastenden Einsatz sowas entscheidet, dass dann es eine Einsatznachbesprechung gibt mit entsprechenden Seelsorgern. Mhm. Und jetzt bei AdFire gibt es eine verpflichtende Einsatznachbesprechung mit Seelsorge. Das kann man sich nicht aussuchen.
Okay, das heißt also, der Einsatzleiter, jetzt nehmen wir mal an, hier ist ein schwerer Unfall, 2 Tote, 7 Verletzte, ja. Dann sagt der Einsatzleiter oder entscheidet der Einsatzleiter, okay, für alle Einsatzkräfte gibt es jetzt hier ein psychologisches Nachgespräch.
Genau, also es gibt auf jeden Fall das Angebot, die Möglichkeit es wahrzunehmen, zwingen kann man ja sowieso niemand, aber wenn das Angebot schon da ist, dann nimmt man es vielleicht eher wahr, wie wenn das Angebot erst gerufen werden muss.
Okay, du bist wie lange jetzt in der Feuerwehr?
Seit 12 mit der Jugendfeuerwehr 2007.
Bist du im Unglücksjahr 13, dann im 13. Jahr, oder?
Genau.
Nee, ist ja eine Glückszahl, aber mir fällt noch
schnell. Hast du das jetzt gerade im Kopf ausgerechnet?
Nee, ich habe mich darauf vorbereitet.
Ah, Wahnsinn. Ich habe schon gedacht, so schnell.
Als er vorhin nämlich gesagt hat, dass er 25 Jahre alt ist, was er noch nie gefragt wurde.
Was aber in der Zeitung stand.
Wusste ich aber, seit 12 ist er Feuerwehr. Mann.
Dann 12 und 13 sind 25.
So, das tust du einfach abziehen, subtrahieren.
Ich bin ganz,
relativ einfach.
Achim, ich bin begeistert von dir. Also
apropos abziehen, wir haben ja, solange es noch ein bisschen hell ist, ich gebe den Foto rum, dürft ihr Bilder von euch machen, vom Wein, von was ihr esst, von uns. Ich gebe das einfach mal hier hin.
Vorsicht, das Kabel.
Auch da bin ich aufmerksam.
Das ist, also ich bin echt begeistert von dir heute, Achim.
So, wo sind wir stehen geblieben?
Ja, wir haben auch vorhin schon, wir haben Teile des Auditoriums, haben ja vorhin schon deine Klamotten begutachtet und bewundert, dass du so wunderbar heute aussiehst, nur dass die Uhr nicht zu den Socken passt.
Ja, ist so. Was soll ich jetzt dazu sagen?
Ich überlege
mir nachher noch schöne Antworts drauf. Falls jemand. Ja, aber es ist halt so dieser alte Trick. Den alte Trick, was Vortragende oder sowas machen, wenn man schlecht vorbereitet ist, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt schlecht vorbereitet bin, aber du hältst eine Rede oder hast keine Lust auf die Rede, weißt vielleicht auch nicht ganz genau, gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, vor einer Masse hinzulegen, oder das zweite ist, die Krawatte, falls man eine trägt, ganz krumm hinmachen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Die Leute schauen auf das Mass, was passiert mit dem, oder schauen auf die Krawatte, wieso hat der Arsch die Krawatte krumm. Und dann macht er kurz bevor ihr mit der Rede fertig seid, die Krawatte wieder gerade hin, sind alle erleichtert, Die wissen den Inhalt nicht mehr, aber wissen die meisten, die es mit der Krawatte passt. Oder kurz vor Schluss beispielsweise das Maß rein, das sind auch alle erleichtert. Brauchen wir heute nicht.
Aber du jetzt halt, du
wie hast bin ich eigentlich draufgekommen? Ich weiß gar nicht.
Ist egal, auf jeden Fall hast du jetzt Lebenstipps. Unserem,
ja, man lernt auch. Ja, Wissen ist Macht.
Also Nico, du merkst, wenn du zu uns kommst, du bringst du nicht nur was mit, sondern du nimmst auch was mit.
Du nimmst brutal viel mit.
Ja. 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 Dass man zum Beispiel eine orangene Uhr nicht zu pinken Socken trägt.
Kontinuierlicher Lernprozess.
Ja, schon, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das ist die Erinnerung in Heinblöd. Das ist doch auch orange.
Achim, das ist gelb.
Ja, aber von mir aus sieht es ein bisschen orange aus. Ist, aber egal. Ist aber auch egal. Also für alle Fälle, es piepst. Hast du eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, nee, möchte jetzt nicht. Gibt es die theoretische Möglichkeit zu sagen, ich meine, als Feuerwehrmann, ich sage jetzt einfach mal wann, weil du Mann bist, weiß ja nicht unbedingt so, und jetzt könnte es doch eines was mit Personenschäden oder sowas sein, wo du dann auch sagst, hey, ich bin heute nicht gut genug drauf, nicht stabil genug, man weiß ja auch nicht, was im persönlichen Umfeld oder sowas war, oder schaltet man das einfach komplett aus und denkt, hey, ich bin Feuerwehrmann, deswegen da und jetzt gehe ich da raus.
Also ich denke, da muss man einmal differenzieren, was förmlich oder was im Gesetz oder in Verordnungen steht, und es gibt eine sogenannte Dienstpflicht, die unterschreibe ich mit dem Eintritt in die Feuerwehr, bei der ich quasi sage, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich zum Einsatz gerufen werde, das wahrnehmen werde. Wenn ich natürlich gesundheitlich angeschlagen bin, und da gehört ja auch die mentale Gesundheit dazu, oder zum Beispiel Streit in der Familie und ich mich nicht einsatzfähig fühle, dann bin ich selbstverständlich nicht verpflichtet, zum Einsatz zu kommen. Aber es wird von jedem erwartet, dass, wenn er verfügbar ist und sich bereit fühlt, auch zur Feuerwehr kommt, weil sonst brauchen wir ihn auch nicht.
Das ist richtig, ja. Ganz klar. So, und jetzt hat er morgen hat ein Ding jetzt schon piepst.
Ja, genau.
Was hast du gerade gemacht? Ja, das muss er jetzt auch schon fragen.
Geschlafen? Das war sein Wecker?
Nein.
Nee, zum Glück nicht. Ich war schon bei der Arbeit.
Das heißt, es piepst und, also, wenn bei mir SMS kommt, zucke ich zusammen. Das ist einfach so. Deswegen habe ich es normalerweise auch leise. Manchmal habe ich es versehen. Dann, ich zucke schon zusammen. Wie ist es bei dir, wenn das wenn, vibriert es oder macht es so Kling oder kommt Nein, hui. Also wie geht die Feuerwehrserone? Tatütata, tatütata.
Also in der Tat vibriert es, ja. Aber da gibt es auch einen sehr prägnanten Signalton, und dann ist auch sofort klar, was Sache ist. Aber das ist auch eine Routine-Sache.
Also erschrickst du?
Erschrecken ist vielleicht das falsche Wort, aber man wird aufmerksam.
So, und du bist bei der Arbeit gesessen, so am Rechner oder ich weiß auch nicht ganz genau ja. Was. Dann wird das E-Mail nicht verschickt.
Genau.
Also, und gleich weg.
Genau.
Was denken da die anderen? Also mit deine Kolleginnen, Kollegen sind es gewöhnt, ja, der Nico, der ist halt ab und zu irgendwo mal weg.
Ja, am Anfang war es so, was macht denn der Scheich da? Und inzwischen aber sind sie es gewohnt. Ist halt auch eine Gewöhnungssache, wie immer.
Und was sagt, ich meine, das kann ja für die Firma Teamtechnik,
ja,
oder?
Ja, Teamtechnik, ja. Ja.
Ich bin immer nur beeindruckt, deswegen sage ja. Ich auch so wenig.
Ich habe jetzt ganz überlegt, welche größere Maschinenbaufirma das sein kann, nicht, dass man da irgendwas Falsches sagt. Und was sagen deine Vorgesetzten dazu?
Also bei uns in der Firma gibt es eine Abmachung mit dem Personalbüro, dass das von unserer Gleitzeit abgezogen wird. Das heißt, ich mache quasi Überstunden dafür, dass ich zum Einsatz gehe.
Das bedeutet, musst alles nacharbeiten.
Ja, in der Praxis ja. In der Theorie sieht das Feuerwehrgesetz vor, dass der Arbeitgeber jemanden freizustellen hat. Aber ich verdiene ja mein Geld immer noch bei einer Firma. Und dementsprechend geht man solche Kompromisse ein, weil es soll ja für alle das Beste dabei rauskommen. Win-win-Situation im besten Fall.
Du hast das Abitur gemacht?
Richtig? Ich war auf dem FSG. Das heißt nicht, dass man das Abitur macht.
Hey, ich war auf dem FSG.
Das ist geil.
Nach wie viel bist du raus?
Klasse 11, G8.
Bist du eins mehr? Achso, halt mal, G8 ist ja dann
das 12. Heißt, mit FH
Fachhochschulreife geht, genau. Bedeutet. Ja, so bin ich vorher.
Also Fachhochschulreife.
Genau, ja.
Okay, warum nicht Berufsfeuerwehr?
Oh, das ist zu weit zum Ausholen.
Echt jetzt?
Ja, okay.
Da steckt der Stachel zu tief, merkt man schon.
Nee, das denke ich nicht, aber da muss man sehr weit ausholen. Da gibt es viele Pro und Kontras und ich denke, das würde den Rahmen sprengen.
Okay. Okay.
Aber hast du dann so, bist du so strukturiert, wenn du Pro und Contra, dass dann irgendwie so ein Flipchart machst und sagst, was spricht dafür, was spricht dagegen?
Nee, ich denke nicht. Ich denke, das ist zum einen ein Bauchgefühl und zum anderen, wenn man jetzt, sag ich mal, auch gerade mit AdFire, mit dem Sonderfall, kennt man natürlich Leute, die Leute kennen und natürlich lernt man da auch das Leben von denen kennen, die vielleicht in so einem Amt arbeiten. Und ich habe für mich einfach beschlossen, für den jetzigen Moment, dass ich diese Leidenschaft für diese Thematik in meiner Freizeit ausübe und hauptberuflich mich eben mit dem beschäftige, was ich halt ursprünglich gelernt habe. Und das ist halt im Maschinenbau, Mechatronik explizit.
Wie bist du überhaupt mit AdFire in Berührung gekommen? Also ist das wie so ein Kettenbrief, dass man das in der Feuerwehr verteilt und sagt, hier gibt es verschiedene, gibt das THW und so weiter und so fort.
Den am schwarzen Brett haben die so
Suchanzeige gemacht.
Suchanzeige.
Ja, genau, gleich neben den RAF-Bildern.
Und Facebook. Und über Facebook.
Ja. Also das ist gar nicht so leicht. AdFire ist ja ein relativ junger Verein. Weil in Deutschland macht man es ja immer so, wenn man ein Problem hat, dann tut man einfach einen Verein gründen. Und so war es bei AdFire auch. Mhm. Und ein kleiner Verein, den, ich weiß ja jetzt auch nicht, was es in Berlin für 800 Vereine gibt. Mhm. Und AdFire ist zwar immer schon in der Fachpresse präsent gewesen, aber ist erst in den letzten Jahren auch der größeren Masse an Feuerwehrleuten bekannter geworden, auch durch die große Waldbrandthematik in Deutschland, können wir sicherlich später nochmal kurz drauf kommen. Und bei mir war eigentlich das ausschlaggebend, dass ich das schon länger einfach beobachtet hatte, seit ich 18 war. Mhm. Und 2014 gab es dann mehrere Zwischenfälle in der Welt. Zum einen gab es in Bosnien schwere Überflutungen, wo mit einem Partner in der humanitären Hilfe dort Hilfsarbeit geleistet wurde. Und zum anderen gab es einen schweren Taifun auf den Philippinen. Mhm. Wo damals ein Erkundungsteam geschickt wurde. Und da habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich? Muss ich doch mal fragen. Und dann schreibt man da mal eine Mail hin und wartet auf eine Antwort und trifft irgendwann mal jemanden, der dort Mitglied ist und dann geht es weiter.
Und warum braucht man jetzt noch AdFire, wenn es sowas wie das THW gibt, wenn es...
DPD meinst du jetzt?
DPD, genau.
Wenn es DPD und TNT und
Parcel
und sowas gibt.
Genau. Warum braucht man AdFire, wenn es solche anderen Hilfsorganisationen, die sich in Krisengebieten ja auch engagieren, schon, warum braucht man das dann noch?
Also das ist eine absolut gerechtfertigte Frage. AdFire sieht sich tendenziell als Nischenfüller, als Lückenfüller. Der Verein wurde ursprünglich Anfang der 2000er von einem Berufsfeuerwehrmann in Osnabrück gegründet, 2002 um genau zu sein, mit dem Hintergrund, dass es in Südeuropa sehr schwere Waldbrände gab und ja auch heute immer noch gibt. Mhm. Aber das ist ja in den letzten 20 Jahren immer schlimmer geworden und damals hat der einfach gesagt, es kann doch nicht sein, in Deutschland gibt es 1 Million freiwillige Feuerwehrleute. Das heißt, theoretisch im Schnitt ist jeder 81. in Deutschland Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Und wir schaffen es nicht, eine Hilfstruppe nach Griechenland oder Spanien zu schicken, wenn dort die Wälder abbrennen. Und daraus resultierend hat er einen Verein gegründet mit dem Motto Feuerwehrleute helfen weltweit. Mhm. Und als diese ganze Waldbrandgeschichte ins Rollen gekommen ist, so kurz vor 2010, hat man quasi entschieden, diese Erdbebenthematik, die bis dahin nur vom THW und von einer anderen kleineren Hilfsorganisation betrieben wurde, eben auch zu stützen, weil es einfach da auch weltweit den Bedarf gibt für solche Teams.
Das heißt also, ihr arbeitet dann auch mit anderen Hilfsorganisationen wie dem THW, dem DRK oder sonst irgendwie im Roten Halbmond oder wie die da alle heißen zusammen?
Also das ist immer einsatzabhängig. Jetzt konkret im Libanon war es so, dass wir einfach aufgrund der logistischen Situation mit dem THW zusammengearbeitet haben, beziehungsweise mit denen zusammen untergebracht werden, ähnliche Einsatzstellen hatten. Aber das kommt immer auf die Situation an. Also wir arbeiten jetzt nicht grundsätzlich mit dem THW oder so zusammen, weil es ist ja auch der Vorteil von einem Verein oder einer Nichtregierungsorganisation. Mhm. Wir tragen zwar die deutsche Flagge als Hoheitszeichen, da wir in so einem Auslandseinsatz auch im Rahmen, da kommen wir auch sicher gleich noch drauf, irgendwo die Bundesrepublik Deutschland vertreten, aber wir sind nicht wie das THW eine Bundesbehörde und daher uns auch nicht gezwungen, an irgendwelche behördlichen Maßgaben zu halten oder gezwungen, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten, sondern das entscheidet im schlimmsten Fall oder in höchster Instanz immer noch der Vereinsvorstand.
Okay.
Und nicht irgendeine Institution.
Okay. Gibt's aber wenn du die Fahne dann drauf hast, stehst du unter dem Schutz der Bundesregierung dann in diesem Fall oder ist das ein Schutz, keine Ahnung, von irgendwelchen Hilfswerken?
Also bei dieser Erdbebengeschichte muss man ganz klar sagen, es gibt dort gewisse Spielregeln, die von den Vereinten Nationen festgelegt werden. Und wenn ich nach diesen Spielregeln spiele, dann kann ich quasi bei den großen Playern of the Game mitspielen. Wenn nicht, bin ich nicht besser wie ein Katastrophentourist. Und wir als Verein haben uns natürlich verpflichtet, nach diesen Spielregeln zu spielen und uns in dieses System zu integrieren.
Spielregeln sind beispielsweise?
Spielregeln heißt, es gibt ganz klare Definitionen, wie ein Team sich zu verhalten hat an einer Einsatzstelle, wann ich überhaupt zu einem Einsatz fahre, weil es gab, sicher erinnern sich die meisten noch an den Tsunami 2004 oder auch an das Erdbeben in Haiti, da waren hunderte Teams von Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen aus der ganzen, sag ich mal, westlichen Hemisphäre vor Ort, die sich teilweise einfach selbst eingeladen haben, um quasi schnell eine Heldengeschichte zu schreiben, um möglichst viele Spenden zu generieren, dann wieder im Heimatland, was aber natürlich keine effiziente Hilfe ist. Und so, wenn ich über dieses UN-System arbeite, dann biete ich eine gewisse Professionalität und halte mich in einem Rahmen auf, in dem man auch von Behörden vor Ort dann entsprechend eingeladen und auch toleriert und akzeptiert wird. Das ist natürlich ganz wichtig.
Ja, denke ich auch. Ich wollte es eigentlich so, aber nachdem das so mit sehr viel Nachdruck gesagt wurde, ich wollte eigentlich am Schluss so eine Frage stellen, vielleicht kann ich die sogar selber beantworten. Es beschäftigt gerade so ein bisschen auch unter anderem mit Fünf-Finger-Gebete und was alles so gibt. Und die Frage wäre gewesen, wenn wir einen Sticker machen würden, wem würdest du gern so den Stinkefinger zeigen? Ich würde sagen, den Katastrophentouristen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und
gibt's
vor allem.
Es
gibt die Katastrophentouristen, die gerne Katastrophentouristen sein würden. Es ist ja, ich meine, vor 20 Jahren, da hat man das noch nicht so mitbekommen, aber heute reicht es ja einfach mal in Facebook oder in Twitter einzuloggen und ein paar Posts anzuschauen. Nach der Explosion in Beirut, als ich noch keine konkrete Anforderung hatte, waren schon in diversen Gruppen, die sich mit Rettungsdiensten beschäftigen, mit Feuerwehren beschäftigen, die ersten Personen, die geschrieben haben, wie kann ich heute nach Beirut fliegen? Ich bin Feuerwehrmann XY aus Dorf hinter Dupfingen, wie kann ich helfen? Wie kann ich heute nach Beirut fliegen?
Das ist ja schon krass. Das heißt, es sammelt sich dort Menschen unterschiedlicher Art. Natürlich einmal die Leute, die betroffen sind, die vor Ort sind. Dann natürlich ziehen die natürlich in dem Land wahrscheinlich Hilfskräfte irgendwie zusammen. Dann kommen die Hilfskräfte aus dem Ausland. Dann kommen die Presse. Und dann kommen wirklich Katastrophentouristen.
Also oft ist es natürlich so, jetzt in dem Fall, dass es oft Personen sind, die ich tue da gerne diesen etwas, ich mag den Begriff selbst eigentlich nicht, aber das ist so eine gewisse Blaulicht- oder Einsatzgeilheit. Die Leute wollen sich schlussendlich profilieren, sie mit dem vordergründigen Helfersinn, aber eigentlich als der Held aus dem Einsatz zurückzukommen. Und oft ist das leeres Geschwätz, sage ich mal. Von daher diese Katastrophentouristen, das ist wirklich bei den ganz großen Katastrophen der Fall, wo zum Beispiel auch Hundeteams aus irgendwelchen kleineren Ländern einfach anreisen, ohne konkrete Anforderungen. Aber jetzt in Beirut war das aufgrund allein der militärischen Lage vor Ort gar nicht möglich, dass solche Personen einreisen.
Fällt mir schon was anderes ein. Hast du das Licht bewusst blau gewählt wegen Blaulicht von der Feuerwehr? Oder ist das jetzt ein reiner Zufall und fällt das jetzt nur mir auf?
Achim, wenn du Sinn für Ästhetik hättest, was du aufgrund deiner Uhrenfarbe nicht hast, würde dir auffallen, dass das einfach ein wunderschönes Ambiente darstellt.
Es
ist bewusst gewählt.
Das wollte ich nur hören, aber schön gemacht. Kann man da einen kleinen Applaus für das blaue Licht vom Adi, würde ich mal geben. Ja, jetzt kommt. Ich würde sagen, wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen, aber jetzt sind wir schon so was Beirut-Geschichte angeht. Ich habe da letzte Länderspiel angeschaut in der Mediathek.
Ohoho.
Und ja, ich wollte es einfach sagen, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, es passiert immer so viel in der Welt und manche Sachen kriegt man gar nicht mehr wahr. Und obwohl ich eigentlich zu Hause war, habe ich das, was in Beirut passiert ist, sage ganz ehrlich, nicht wirklich wahrgenommen, sondern da fliegt man halt drüber, vielleicht geht es euch außer euch, ich weiß nicht ganz genau. Es steht dann auf der Titelseite, dann ist es auch relativ schnell wieder weg, während das Elend oder die Probleme ja dort dann nach wie vor noch bleiben. Und habe das dann im Länderspiegel dann mal gesehen. Leute, Ammoniaknitrat, ich habe das Wort noch nie gehört, Ammoniak, hat jeder von uns schon mal reingekrochelt oder sowas, da hat man früher, glaube ich, das Bad ausputzt. mit Ammoniak. Es war nicht lustig, Ajax, nicht lustig, aber das ist so gefährlich. Und ich habe dann die Bilder mal gesehen. Alter Vater, das war also unfassbar, wie es da Wumms macht. Und dann habe ich gelesen, 18.08 Uhr, Sonntag, ich glaube Sonntag, ich weiß nicht, 4. August, 18.08 Uhr ist das Ding in die Luft gegangen und am 6. August sitzt du so im Flieger.
War eine falsche Info, war 5. August.
Ja, okay. Das,
das war, das war keine falsche Info.
Das macht es einfach nicht mehr. Das macht es ja noch, macht es eigentlich noch spektakulärer. Schilder einfach mal, oder das würde mich jetzt so interessieren, wie hast du von dem mitbekommen, dass es da um 18.08 Uhr, oder wann hast du es mitbekommen, dass es da Wumm macht, und wie läuft dann da der Informationsfluss?
Also generell muss man sagen, da komme ich jetzt auch schon wieder auf die sozialen Medien zurück, dass natürlich in Zeiten von Facebook und Co. sich solche Schlagzeilen ungemein schnell verbreiten.
Ich habe einen falschen Algorithmus, bei mir kommt sowas nicht.
Das liegt natürlich jetzt auch an meinem Algorithmus, da gibt es keinen Zweifel dran.
Facebook, echt?
Aber so 2 bis 3 Stunden nach der Explosion sind ja schon die ersten Augenzeugenvideos und so auch in deutschsprachigen Kanälen rumgegangen. Und im ersten Moment habe ich mir dabei aber nicht so viel gedacht, weil Videos von Explosionen kommen heutzutage gefühlt wöchentlich durch die sozialen Medien. Ich habe das Video auch am Anfang gar nur mal kurz reingeguckt, okay, Explosion. Und dann 10 Minuten später hat mir aber der Erste geschrieben, ob ich die Explosion gesehen habe. Dann habe ich mich damit nochmal beschäftigt und dann, okay. An dem Abend ist dann eigentlich nicht mehr viel passiert, außer dass wir schon mit ein paar anderen Leuten, die auch bei Adfire Mitglied sind, philosophiert haben, wie groß der Schaden wohl wirklich sein wird. Am nächsten Morgen, als dann auch die Libanesen, man muss dazu sagen, der Libanon ist ja nicht Afrika von Entwicklungsstand, sondern durchaus vergleichbar mit, also Beirut auf jeden Fall mit Metropolen in der Türkei vergleichbar von der Infrastruktur und auch vom Bildungsstand. Das heißt, da gibt's ein exzellent ausgebautes Rotes Kreuz. Dort gibt's auch Berufsfeuerwehren wie in Deutschland, natürlich nicht auf dem gleichen Stand, aber es ist nicht so, dass da eine Eselkarre mit einer Handdruckspritze kommt, sondern da gibt's Löschzüge, da gibt's Rettungswägen. Und als die Lage mal sondiert hatten, einen Tag später, kamen dann schon so die ersten Infos, dass das vielleicht der Libanon nicht alleine hinbekommt. Zumindest nicht, wenn man noch jemand retten möchte. Muss man vorgreifen. Die UN bietet da ein Online-Portal an. Man muss sich das vorstellen wie eine Online-Zentrale. Dort kann jeder, der dort registriert ist, Informationen bereitstellen und auch abrufen. Die UN in Genf hat dann einen Einsatz dort eröffnet. Ich habe dort einen Account, das heißt, ich kann dort sehen, wenn irgendwo auf der Welt eine Katastrophe ist, kann ich die Infos dazu abrufen. Und dann war es so, dass der Libanon also Dienstagabends war die Explosion. Genau.
4. August.
Genau.
4. August.
Ich glaube 4., ja. 4. 18 Uhr irgendwas. 18.08 Uhr. Am Mittwoch gegen 12 Uhr hat der Libanon über die EU, die EU hat eine eigene Zentrale und einen eigenen Katastrophenschutzmechanismus. Quasi Deutschland hat einen Katastrophenschutz und die EU bündelt Sachen von der EU, um das ins Ausland zu entsenden. Und hat dort 5 sogenannte USAR-Teams, Urban Search and Rescue, also Erdbebenrettungsteams, über die EU angefragt. So wurde zum Beispiel auch das THW über diese Meldung informiert. Bei uns war es dann so, durch das, dass wir als kleine Nichtregierungsorganisation bisher nicht über die EU als Modul gelistet sind, sondern lediglich über die UN, hatten quasi bis dahin keine konkrete Anforderung. Es hieß aber, da könnte trotzdem was kommen. Circa 3 Stunden später, es war gegen 15 Uhr, gab es ein Gespräch mit dem libanesischen Botschafter in Berlin. Das lief über politische Kontakte. Ich meine, vieles läuft über Netzwerke, so wie überall. Dieser Botschafter hat dann entschieden, dass er unser Rettungsteam gerne in Beirut hätte, so schnell wie möglich.
Woher kannte er euch?
Oder
Er
kannte uns konkret nicht. Es gab ein Hilfsangebot, konkret an den Botschafter. Und der Botschafter hat dieses Angebot wahrgenommen und uns entsprechend in sein Land eingeladen. Und damit wäre dann auch diese förmliche Einladung, dass wir im Land gebraucht werden, vorhanden. Und diese Einladung hatten wir schriftlich vorliegen gegen 18 Uhr.
Am nächsten Tag?
Am gleichen Tag. Mittwoch 18 Uhr.
Ach so, ja, ungefähr 24 Stunden später.
Dann genau, circa 24 Stunden später. Und gegen 16 Uhr gab es bereits einen Voralarm, weil es eine mündliche Zusage vom Botschafter bereits gab. Das heißt, da sollte man dann mal seinen Chef fragen, ob es klappt.
Das bedeutet, das ist aber das ist nicht nur ein zweiter Pieper, ein gelber Pieper, sondern
das läuft alles über Handy. Das läuft dann alles über Handy, da gibt es dann eine SMS-Alarmierung, da gibt es halt einen SMS-Verteiler, da steht dann drin, was Sache ist. Und dann galt es erstmal mein Chef, war natürlich wieder ein klasse Zufall, mein Chef war im Urlaub, der von allem schon Bescheid wusste, der hätte das einfach direkt absegeln können, habe ich also den Bereichsleiter gefragt. Der hat mich dann, hat mir das okay gegeben, für maximal 10 bis 14 Tage zu verschwinden. Und dann konnte ich quasi bei uns intern an den Stab, wir haben einen sogenannten virtuellen Stab. Ich ziehe manchmal Vergleiche mit der Feuerwehr, weil es das einfach greifbarer macht. Wenn in Ludwigsburg eine Katastrophe gibt, Hochwasser zum Beispiel, dann wird in Ludwigsburg ein Stab zusammengezogen. Das ist eine übergeordnete Führungskomponente, die quasi eine große Katastrophe von aus dem Büro managed und das vor Ort koordiniert. Ja. Und durch das, dass die Ad-Fire-Mitglieder über ganz Deutschland verteilt sind, geht es bei uns nicht. Das heißt, es läuft virtuell über Microsoft Teams und Co. Dank Corona kennen es ja jetzt die meisten. Das heißt, da wurde das dann an den Stab weitergemeldet. Und ich wusste dann auch, dass ich im gesetzten Falle einer Anforderung im Team bin. Habe dann die Freigabe durch meine Firma bekommen. Und um 18 Uhr habe ich dann die SMS bekommen, los zum Flughafen.
Das im Team bist, das bedeutet, du hast besondere Fähigkeiten, wo dort gebraucht werden, oder gibt's da nochmal eine Unterscheidung, was Spezialitäten oder was besondere Fähigkeiten einzelner, sag mal, Teammitglieder, ja, Vereinsmitglieder angeht?
Also generell ist es so, bei dieser Einsatzabfrage gibt's ein Formular, das wird automatisch da mitgeschickt, das ist idiotensicher bedienbar, das heißt, das kann ich auch vom Handy ausfüllen, da brauche ich keine Tastatur. Dort werden nochmal die Mindestqualifikationen für eine also für die Möglichkeit, in Einsatz zu gehen, abgefragt.
Was ich sag da mal einfach drei, vier.
Also Gründe. Es ist beispielsweise Grundlehrgang ID, International Deployment. Das ist ein Lehrgang, den muss jedes Mitglied generell besuchen, das einen Auslandseinsatz möchte, egal für was. Dort sind solche Sachen wie Cultural Awareness, also Vorbereitung für islamische Kultur zum Beispiel, wie verhalte ich mich in armen Ländern, wo es kein Wasser gibt, kein Brot. Da gehören so Sachen wie Umgang mit GPS-Technik, Satellitentelefone.
Was ist GPS?
GPS.
Ach, GPS.
GPS, Satellitentelefone, internationale Strukturen, weil das ist natürlich sehr unübersichtlich. Selbst im Bereich der Feuerwehr brauchen manche Leute Jahre, bis sie eigentlich mal durchblicken, was da läuft. Und das ist natürlich international gesehen noch viel verwirrender. Und da muss man halt einfach mal einen Einblick kriegen. Und dann gibt es halt Grundlehrgänge für den User-Bereich. Da gehören Sachen dazu wie Durchbrüche schaffen durch Wände, Abstützungen bauen.
Ach, das probieren wir doch gleich mal. Die Wand ist jetzt neu gemacht. Mit der Faust.
Mit der Hilti und dann geht es.
Ach, das schauen wir nicht. Da ist so eine kleine Hilti drin. Nee, ja. Also Grundvoraussetzung. Wie ist es mit Zweisprachigkeit?
Ja, das sind dann so Sachen, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann kommt der nächste Schritt. Bei uns gibt es immer wieder die Möglichkeit, internationale Lehrgänge zu besuchen. Ich hatte zum Glück auch zum Beispiel schon die Chance, mehrere solche Lehrgänge zu besuchen im Ausland. Und da ist natürlich dann elementar wichtig die Sprachvielfalt oder generell die Soft Skills. Und da bauen wir natürlich auf die Expertise von den Mitgliedern. Bei uns sind viele Leute, die interessante Hintergründe haben, ob es durch die Feuerwehr ist, durch Militär, durch Rettungsdienste, und die oft auch im privaten Bereich viel reisen und so weiter, und dann ergeben sich da halt so bestimmte Profile. In meinem Fall war es der Vorteil, dass ich halt neben Englisch zumindest noch zum Überleben Französisch spreche, was im Libanon vorteilhaft ist, weil der Libanon ja eine ehemalige französische Kolonie
FSG
ist.
FSG lässt grüßen.
Und dann wird quasi dieses Team zusammengestellt. Und da wir ein flexibles Erkundungsteam waren, war es auch wichtig, dass die Mitglieder sich auskennen mit Suchtechnik, also Ortungstechnik und halt Koordinierung. Und da ich die Lehrgänge habe, war das quasi gesetzt.
Die Lehrgänge machst du über Ad-Fire oder bietet die sozusagen so ein Feuerwehrkreis an? Das heißt, der Kreis Ludwigsburg, zu dem er wahrscheinlich gehört, bietet dann so einen Lehrgang an und da nimmt man dann dran teil.
Also wir haben intern die Ad-Fire-Lehrgänge, da sind bestimmte Pflichtlehrgänge wie dieser International Deployment-Lehrgang, aber wir haben auch viele Kooperationspartner. Das können Veranstaltungen in Deutschland sein, zum Beispiel auch über das THW, aber das können vor allem auch Ausbildungen im europäischen Ausland sein, bei Erdbebenteams in Nachbarländern.
Und wer finanziert diese ganze Geschichte? Also ist das dann ein Verein, wird ja wahrscheinlich dann über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert. Aber wer finanziert denn, also das, es gibt ja jetzt zwei verschiedene Finanzierungsthemen. Das eine ist ja die Lehrgänge, das andere sind die Einsätze. Das sind ja zwei unterschiedliche Geschichten. Dann ist es ja wahrscheinlich auch noch so, es ist ein Ehrenamt wahrscheinlich, was du da ausübst. Aber ein Ehrenamt heißt ja nicht, dass es auch gleichzeitig für dich keinen Obolus gibt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ist das so und wie finanziert sich das Ganze?
Also man muss dazu sagen, Adfire hat 0% hauptamtliche Mitarbeiter, weil wir einfach dafür nicht das Geld haben. Der Aufwand könnte locker 2 bis 3 hauptamtliche Stellen besetzen, aber das ist einfach finanziell aktuell nicht möglich. Wir sind 100% spendenfinanziert.
Wie viele Mitglieder habt ihr?
250 in Deutschland.
Ist nicht viel, ja.
Du sagst Deutschland, hätte ich vorhin noch fragen wollen, gibt es Ableger im Ausland?
Es gibt in der Schweiz und in Südtirol Ableger, die sich hauptsächlich mit der Vegetations- oder Waldbrandbekämpfung beschäftigen, aber die sind eigenständige Vereine dort im jeweiligen Land. Mhm. Okay. Aber die sind natürlich mit uns verbunden, logischerweise. Okay.
Hat aber auch eine eigenständige Finanzierung dann wieder?
Ja, schon. Wobei die Hauptfinanzierung in Deutschland notwendig ist, weil das doch beschauliche Vereine sind, sage ich mal.
Wenn es jetzt dann in den Libanon geht und der Botschafter euch einlädt oder dann auch eine offizielle von der UN oder irgendwas gibt es dann da Zuschüsse oder ist das wirklich nur alle Spenden finanziert? Das heißt, jetzt heute Abend wird es ja wahrscheinlich daheim blöd sein, der die Spenden einsammelt, aber ist das dann durch das die Spende oder gibt es dann auch was von staatlicher Seite oder von übergeordneter Seite, dass man da auch mal so für seinen Einsatz, ich meine, damit 5, 6, 8 Mann runterzufliegen, Equipment mitzunehmen, ein paar Tage zu sein, essen, trinken, sonst tralala, ist ja jetzt nicht ganz so einfach. Also von dem her, da fallen ja ordentlich Kosten an.
Also es ist so, grundsätzlich in erster Linie ist alles komplett von unseren Spenden finanziert. Der Problempunkt ist, dass es in Deutschland sehr schwer ist, als Verein die Anerkennung im Katastrophenschutz zu bekommen. Der Verein hat politische Gönner, auch hier im Land. Das ist allerdings ein förmlicher Prozess, der sich Jahre zieht, bis man sowas umsetzen kann. Das Interesse von der Politik ist da, speziell für diesen Nischenbereich auch Waldbrandbekämpfung, aber aktuell haben wir keine staatlichen Fördermittel. Das heißt, es wird aus den Spenden eine Einsatzrücklage gebildet, mit der man dann so einen Einsatz finanzieren kann. Natürlich darf man nicht vergessen, dass wir auch private Gönner haben. Da kann man ganz offen auch die Hilti Foundation nennen aus Liechtenstein, die weltweit 3 große Spendenprojekte finanzieren. Das ist einmal Ärzte ohne Grenzen, das zweite weiß ich nicht und das dritte ist Adfire. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Mitgliedsbeiträge, das sind 80 Euro im Jahr, das reicht gerade so genau aus, um den umfassenden Auslandsversicherungsschutz zu gewährleisten, den wir halt auch benötigen im Falle von einer Evakuierung oder sowas.
Bei einem Waldbrand, du hast vorhin schon mal das Thema angesprochen, dass aufgrund der Waldbrandgefahr oder der Waldbrandthematik überhaupt diesen Verein gibt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist da aber nicht die Feuerwehr vor Ort zuständig? Also wo ist jetzt der Ansatzpunkt, dass es jetzt nochmal eine übergeordnete Organisationsstruktur benötigt oder braucht, wenn es jetzt um Waldbrände geht? Ich sage jetzt ganz einfach mal ganz platt hier, Pleidelsheimer Wäldle brennt. Das ist jetzt kein Riesending, aber wenn es brennt, dann brennt es.
Wird Baugebiet dann, oder Industriegebiet. Ja. Sind nicht alle undankbar wahrscheinlich. Ja.
Aber wozu, ist da nicht die örtliche Feuerwehr ausreichend? Also was macht euch aus, dass ihr jetzt da oder dass man euch dafür dann auch noch braucht?
Man muss einfach ganz faktisch sagen, dass die Waldbrandbekämpfung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Es gab...
Trotz erhöhter Gefahr.
Ja, es gab Jahrzehnte, da war auch die Feuerwehr Marbach im Osten von Deutschland im Einsatz als übergeordnete Einheit. Aber das ist Jahrzehnte her und man hat es einfach Jahrzehnte vernachlässigt und es ist auch kein elementarer Bestandteil der Feuerwehrausbildung. Also ich habe in meiner 7-jährigen, sag ich mal, Karriere als Einsatzkraft in der Feuerwehr noch nicht einmal eine Ausbildung im Rahmen der Waldbrandbekämpfung gehabt. Natürlich muss man sagen, dass in den Breitengraden hier das auch nicht so oft vorkommt, aber insbesondere in Ostdeutschland wächst halt das Gefahrenpotenzial enorm und es gibt wenig Know-how in den Feuerwehren. Und das Spezielle am Verein ist, dass wir quasi Taktiken übernehmen, die in Deutschland in heutiger Zeit unbekannt sind. Das heißt vor allem aus Südeuropa und aus den USA, wo man mit möglichst wenig Wasser Waldbrände löschen möchte und auch im unwegsamen Gelände, wo jetzt vielleicht ein LKW schlecht hinkommt, einen Waldbrand bekämpfen kann. Und da sieht man sich vor allem auch als Wissensträger, als Berater. Wir werden nie mit 1000 Mann zu einem Waldbrand anrücken, das ist nicht Sinn der Sache. Aber wenn jetzt ein Waldbrand außer Kontrolle gerät, zum Beispiel die Häuser bedroht, ist dieses Jahr einmal in NRW zum Beispiel vorgekommen. Dort wurde innerhalb von 4 Stunden auch eine Einsatztruppe mobilisiert, um dort den Waldbrand zu unterstützen. Und dort hat man quasi fachberatend, ist man dort tätig geworden, hat dort die Einsatzleitung unterstützt.
Wenn dann so eine zweite Feuerwehr oder Spezialisten kommen, wird es von den Feuerwehren vor Ort dann dankbar angenommen oder hey, das ist, geht weg, das ist unser Feuer. Also, ja, ich tue es ein bisschen ins Lächerliche,
ziehe. So, ja. Also man muss ganz klar sagen, dass oft am Anfang eine gewisse Skepsis vorhanden ist, aber wenn man dann mal da ist, dann ändert sich es meistens. Oft ist es auch einfach die fehlende Information. Also da kann man auch gern sagen, jetzt auch hier in der Feuerwehr unterhält man sich natürlich mit gewissen Personen mal über die Thematik, ich mache noch was anderes wie Feuerwehr, aber natürlich kommt es jetzt durch so eine Katastrophe natürlich erst so in den Mittelpunkt, dass die Leute mal denken, oh, okay, so, also muss man ganz klar sagen.
Wir gehen von den Waldbränden mal nochmal zurück.
Zum
18 Uhr, jawohl. Fahr zum Flughafen.
Genau.
Dann bist du nach... Weißt du, Stuttgart fliegt da ab 6 und fliegt.
Also ich weiß gar nicht, nach Frankfurt in Corona-Zeiten gefahren. Wahrscheinlich schwieriger. Aber
dann bist du nach Frankfurt wahrscheinlich.
Genau,
gefahren?
Ich bin nach Frankfurt gefahren.
Und ist das eine Sondermaschine dann, wo dort hinchattet oder gescheit Saal der Linie flog um 21 oder 22?
Also es war so, dass es tatsächlich ein Linienflug war. Der Vorteil war jetzt, dass das THW in der gleichen Maschine geflogen ist. Das heißt, die mussten auch pünktlich am Flughafen sein. Das heißt, ich bin dann quasi nach Frankfurt gefahren. Wir haben dort einen Bereitstellungsraum eingerichtet. Das lief auch über ein Mitglied, in dessen Feuerwehr, die hat sich da zur Verfügung gestellt. Dort haben wir uns getroffen und sind dann mit Mannschaftswagen zum Flughafen weitergefahren. Und unser Flieger wäre planmäßig um 22 Uhr mit der Lufthansa nach Beirut gestartet. Ein Linienflug.
Nicht viel Zeit.
Nein.
Das ist nicht viel Zeit.
Wir hätten auch fast keine Tickets mehr gekriegt, aber hat gerade noch gereicht.
Ja. Das heißt, da ist eine Katastrophe in Beirut und der Flieger ist voll.
Der Flieger war komplett voll, ja. Sie haben sogar die Maschine getauscht.
Also größere Maschine.
Genau.
Das heißt aber nicht nur mit Rettungskräften dann auch, sondern halt ganz normale Leute, wo halt wahrscheinlich wieder heim wollten oder...
Also in dem Fall war es so, dass der Flieger ca. 70% mit Rettungskräften voll war. Also das THW, also zum Vergleich, das THW war mit 55 Mann ca. im Einsatz.
Mit wie vielen Leuten wart ihr?
Wir sind beim ersten Flug mit 7 geflogen. Zweiter Flug mit 6, die sind am nächsten Morgen dann nachgekommen. Und einem Hund am Anfang, das zweite Team auch ein Hund. Und die Maschine wurde getauscht und trotzdem war so viel Material dabei. Das THW zum Vergleich, wir hatten 2 Tonnen als kleines, flexibles Team. Das THW hatte 15 Tonnen Material dabei. Das ging so weit, dass der Kapitän das Gepäck von den Privatpersonen wieder ausladen lassen hat, weil sonst unser Material nicht dabei gewesen wäre.
Die sind super. Die war dann, die dann auch ein Hals, nein.
Aber nee. Dann.
Aber jetzt, ich sag mal so, ihr habt 12 Tonnen, nein, zwei
genau.
Tonnen. Ich meine, lagert es, du hast deinen Rucksack dabei, können wir ja noch einmal nur drüber sprechen, aber gibt es da irgendwo, wahrscheinlich geht viel von Frankfurt aus, weil wahrscheinlich der größte Flughafen ist, da gibt es da, ist das schon alles gerichtet?
Ja, also unser Erdbebensatz ist luftverlassbar 24 Stunden. 7 Tage die Woche am gleichen Ort, einsatzbereit auf einer Palette. Früher war das im Pforzheimer Raum, weil das gut zwischen München und Frankfurt liegt. Inzwischen, weil wir auch ein Fördermitglied haben im Kölner Raum, der eine Filmfirma dort hat und entsprechende Ressourcen auch hat zur Verfügung, ist es dort eingelagert und der sendet dann Mitarbeiter von sich mit einem Sprinter und Anhänger von Köln nach Frankfurt. Mit dem Material hinten drin.
Und jetzt hast du aber noch...
Alles innerhalb von 4 Stunden.
Genau.
Du hast jetzt aber, jetzt kommen wir gerade auch mal zu dem Rucksack, du hast jetzt aber dein Privat-Equipment.
Ja.
Steht das schon gepackt hinter der Tür und du schnappst es nur noch, also jetzt mal, weil du hast ja wirklich nicht viel Zeit. Du musst deinen Arbeitgeber informieren, dann musst du wahrscheinlich noch zu Hause Bescheid sagen, dann musst du ja auch noch
Essen,
irgendwie...
Essen.
Ja genau, Essen, Zähne putzen.
Der Döner ist noch reingegangen.
Also da hat man ja nicht mehr so viel Zeit, jetzt noch alles zu suchen und zu packen und dann vergisst man vielleicht das Wichtigste. Also ich stell mir jetzt einfach mal vor, so ein Sicherheitsrucksack oder wie man auch immer das bei euch nennt, ist schon hinter der Tür fertig gepackt.
Also man muss da unterscheiden zwischen dem großen Gepäck und dem kleinen Gepäck. Also das ist das sogenannte Daypack. Das hat jedes Mitglied. Das kommt so ein bisschen aus dem militärischen Bereich auch, wo jeder seine persönliche Ausrüstung einfach immer bei sich hat. Da ist alles drin für uns selber, falls wir nicht rechtzeitig ins Camp kommen, so ein Notschlafsack. Da haben wir drin Essen, Nahrung für 24 Stunden, Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Sets, alles, was ich quasi in 24 Stunden in einer lebensfeindlichen Umgebung so gebrauchen könnte. Das große Gepäck, das ist in meinem Fall eine 120 Liter Reisetasche, die ist nicht gepackt. Weil natürlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, irgendwo muss man Grenzen setzen. Also ich packe jetzt nicht meinen halben Schrank, oder gut, so viel ist jetzt nicht, aber ich packe jetzt nicht meinen Schlafsack, den ich vielleicht auch fürs Campen benutze, nicht ein Dreivierteljahr in meine Tasche rein. Aber das ist natürlich schon so vorbereitet, dass ich es jetzt nicht suchen muss, aber vorgepackt ist wirklich nur so das Essentiellste.
So, Seider, ich bin ein Vollchaot zu Hause, das weißt du, genauso wie du selber auch. Aber ich finde im Gegensatz zu dir meine Sachen.
Ich habe heute auch alles gefunden.
Ja, ja, aber wie schnell das gegangen ist, ist schon, ich sag nur Stromkabel.
Was, du hast dann deinen kleinen Rucksack dabei gehabt und einen großen Rucksack.
Genau, also
und das aber ist eine zum große Beispiel, aber mit was für Klamotten? Also, ja, hat man da eine Uniform, das muss ja irgendwie was feuerfestes oder sowas sein.
Also jetzt, man muss da nochmal unterscheiden zwischen der Erdbebengeschichte und der Waldbrandgeschichte. Bei der Erdbebengeschichte geht es hauptsächlich darum, dass es uns schützt vor mechanischen Gefahren. Kanten, scharfe Ecken, und deswegen haben wir jetzt da nicht den Bedarf, dass es feuerfest sein muss. Natürlich ist es eine Uniform, aber das hat jetzt andere Anforderungen wie jetzt eine Feuerwehrbegleitung, die gewissen Temperaturen standhalten muss und die Haut schützen soll. Wir fliegen immer in Uniform, das hat hauptsächlich den Grund, weil die Uniform meistens sperrig ist, vor allem die Stiefel, die auch immer schön gern beim Metalldetektor dann piepsen wegen den Sicherheitskappen.
Der wird kotzteilen, oder?
Ja, da darf also jeder vor allem nach dem Ausziehen, wenn er es riechen durfte.
Ausziehen. Oder hat man dann, hast du da die ganz normale Kontrolle wie XY auch, oder gibt es da einen Sondereingang, wo, ah ja komm, den schieben wir mal die Pfeiler, die schieben wir jetzt da schön durch, bevor die uns da alle Schalum machen, weil.
Also es war schon so, dass wir die Fastlane nutzen konnten, dann Corona war ja auch nicht viel los. Das heißt, wir waren der ganze Boarding-Prozess, beziehungsweise Boarding nicht, aber der Eincheck-Prozess ging relativ zügig. Wir mussten ja auch 2 Tonnen Material einchecken. Das THW hat den Vorteil, bei denen ist das alles schon verpackt und vom Zoll abgefertigt, haben dafür den Nachteil, dass es auch im Land wieder verzollt werden muss. Das heißt, unter Umständen will der Zollkontrolleur das nochmal angucken. Wir geben das als Aufgabegepäck auf, das kommt quasi dann auf dem Rollband oder beim Schwergepäck, wie mein Rucksack oder meine Tasche halt.
Ist das wirklich denn so genau, dass da noch auf so Zollrichtlinien Wert gelegt wird?
Ja.
Also ich meine, ihr seid ja keine Spaßtouristen, wo dort irgendwo hingehen. Ja klar, könnte jetzt theoretisch irgendwas geschmuggelt werden oder sonst was. Wer weiß es, die Welt ist böse an sich. Aber da geht es ja eigentlich um ganz andere Werte, geht es ja da eigentlich. Und dass das mit einem normalen Leben so gleichgesetzt wird, das überrascht mich jetzt schon.
Also es ist jetzt schon so, dass die Kontrolleure meistens da entspannter sind und auch gerade bei dem Gewichten und so da alle Augen zudrücken. Also die Gepäckkosten hat die Lufthansa uns direkt umsonst erstattet. Und man muss natürlich dazu sagen, dass natürlich Messer und so einfach im Flugzeug nichts zu suchen haben, egal wer das jetzt ist. Da gibt's bei uns auch immer so eine Routine, dass wir, bevor wir unser Gepäck dann aufgeben, nochmal jeder guckt, dass er auch hoffentlich keine Schere im Rucksack hat, weil das sonst alles auffällt. Aber sonst sind wir ganz normale Reisende. Das ist ein Linienflug, das THW betrifft es genauso. Und da müssen wir uns halt an die Regeln halten.
Wenn es jetzt eine Sondermaschine wäre, dann ist alles erlaubt.
Das kommt drauf an, was es für eine Maschine ist. Wäre das jetzt eine Chartermaschine, müssten wir ja normal auch einchecken. Wäre das jetzt eine militärische Maschine, wo es über den militärischen Eincheckbereich geht, da gibt es sicherlich andere Regeln.
Sitzt im Flieger, fliegt da runter. Ich weiß nicht, wie lange die Flugzeit in der Libanon oder sowas ist.
4 Stunden.
Wie viel?
4.
Kriegst du ein Auge zu?
Ja, man muss sich zwingen. Aber es gibt auch immer so ein Motto, wenn ich nicht stehen kann, dann sitze ich. Wenn ich nicht sitzen kann, dann liege ich. Also immer, wenn es geht, ruhen, weil man nicht weiß, wann man das nächste Mal ruhen kann in so einem Einsatz.
Oh ja, das schaut. Und 18 Uhr weggeflogen, 22 Uhr weggeflogen, ihr seid am 2 Uhr morgens dann wahrscheinlich?
Aufgrund des Gepäcks sind wir erst um 0 Uhr losgeflogen, weil die 15 Tonnen vom THW hatten etwas Zeitverzug.
Und dann seid ihr um 4 Uhr morgens,
genau, so circa
Morgen,
um 4 Uhr, 5
Sonnenaufgang,
ja, mit einer Stunde Zeitverschiebung, ja.
So, und dann kommst du im Flughafen an, auschecken und
Corona-Test.
Corona-Test auch, okay. Und wie geht es dann weiter? Geht ihr dann irgendwann in eine Unterkunft oder geht es dann, wie ist es koordiniert? Weil jetzt, wenn dann 70 Leute da wild motiviert irgendwo hinspringen und dann sind wahrscheinlich Amerikaner noch da, Franzosen, also andere von anderen Hilfsländern, ja. Oder wie ist da dann der Ablauf?
Also es gibt, das immer wieder bei den UN-Spielregeln, das ersteintreffende internationale Team sollte ein Empfangscenter aufbauen am Flughafen, in dem die eintreffenden Teams registriert werden und eine gewisse Campstelle zugewiesen bekommen. Normalerweise ist es so, dass alle Teams eine Campstelle zusammen haben. In Nepal war das zum Beispiel auch so. Da hatten alle Teams zusammen hinter dem Flughafen ein Camp. In dem Fall aufgrund der Corona-Situation musste man ja, bis die Corona-Tests ausgewertet wurden und so weiter, theoretisch in Quarantäne gehen. Und deswegen wurden die Teams unterschiedlich verteilt.
Theoretisch, also ihr wart nicht in Quarantäne.
Also das Ergebnis des Corona-Tests habe ich bis heute nicht bekommen.
Warte mal, halt mal geschwind. Heute haben wir der 24 minus 5, 19.
Aber ja. In Frankfurt habe ich nochmal einen gemacht. Und der kam auch noch 12 Stunden, das Ergebnis.
Ah, das ist gut. Und also anmelden.
Das Ergebnis verrät uns aber nicht.
Nee, ich habe in der Zeitung gestanden. Irgendwo habe ich es gelesen. Ja. Also. Ja, und Fuchs. Dann geht es zunächst irgendwie mal ins Camp, um genau. Kurz runterzukommen, genau. Also und sich zu sortieren.
In unserem Fall war es jetzt erstmal so, wir mussten gucken, wo ist überhaupt das Camp? Weil durch diese Quarantänesituation durfte kein internationales Team dieses Empfangscenter, ich probiere es einfach ein bisschen zu umschreiben, weil da gibt es natürlich Fachbegriffe, aber das ist natürlich jetzt für uns irrelevant.
Ja, ist irrelevant.
Ja. Da gab es dieses Zentrum quasi nicht. Das heißt, die Armee hat es zugewiesen und wir konnten uns dem THW anschließen in einer deutsch-libanesischen internationalen Schule, circa 20 Kilometer vom Explosionsort entfernt unterbringen.
Gab es dort in dem Gehörde denn auch Schäden? Oder?
Nein. Also bis circa 3 bis 5 Kilometer hat man schon Schäden gesehen, danach war es normal.
Spielt sich dann dort das Leben ganz normal auf der Straße ab, als wäre nix, oder wie ist da so das Straßenleben oder die Straßensituation?
Also wenn man an unserem Camp, eben diese 20 Kilometer entfernt, da merkt man nichts davon. Ich meine, der Libanon ist nicht so ein Land wie Deutschland, wo jetzt zum Glück seit 80 Jahren in keiner Krise mehr war. Die kennen Krieg und Katastrophen und Leid und Tod und Radikale von allen Richtungen, von daher bei denen lief alles normal weiter. Waren aber alle sehr höflich.
Das heißt, die Menschen sitzen im Eiscafé und
genau.
Eigentlich Wahnsinn. Ja. Dann ins Camp.
Genau.
Und dann direkt zu der Einsatzstelle.
Genau.
Und schilder mal, was geht da in deinem Kopf vor? Also bist du dann, ihr seid dann in den Hafen gefahren?
Genau, richtig.
Da war ja nichts mehr.
Ja. Man muss dazu sagen vielleicht, da möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Vergleich mit der Feuerwehr kurz darstellen. Im Augenblick des Einsatzes kommen meistens kaum Gefühle auf. Das kommt meistens erst im Nachhinein, weil man übt Sachen, um Routinen zu bekommen. So wie ich es auch in dem Beruf mache, um was zu lernen einfach. Und dementsprechend gibt es natürlich schon beeindruckende Bilder, wo man denkt, okay, wow, schon irgendwie ziemlich das komisch
sowas,
hier.
Sowas habe ich jetzt auch noch
sowas nicht gesehen. Genau, sowas sieht man doch nicht jeden Tag. War natürlich schon beeindruckend, aber in dem Moment macht man sich jetzt eigentlich keine Gedanken, wie schlimm das wirklich ist, weil das tut mich in meiner Handlungsfähigkeit einschränken. Das ist wie bei einem Verkehrsunfall, wenn dort ein Verletzter ist, dann darf ich mir jetzt auch nicht überlegen, oh Gott, wenn der jetzt verstirbt, was ist mit den Angehörigen? Ja, das kann man im Nachhinein gerne machen, dann auch mit Leuten drüber sprechen, aber in dem Moment arbeitet man wie eine Maschine, wie wenn ich in meinem Job etwas jeden Tag mache, so mache ich das dort auch. Also klar habe ich diesen Eindruck bekommen, der natürlich erschreckend war, aber in dem Moment wirklich Emotionen eher nicht.
Nach wie vielen Stunden hast du ruhen können? Oder ich weiß nicht, ob man dann sagt, oh, jetzt geht's einfach schlafen und gehen. Kannst du dann problemlos schlafen oder geht da die Bilder nochmal komplett durch den Kopf?
Also der erste Tag ging ungefähr so 38 Stunden. Also weil ich habe ja vor dem Abflug 8 Stunden gearbeitet. Und da kann man dann schlafen, egal was in seinem Kopf ist.
So, und jetzt, ihr seid dann in den Hafen runtergefahren?
Ja.
Das war platt?
Ja.
Und was war dann so, du hast vorhin gesagt, so nach Menschen gesucht oder wie kann man, wie, ja?
Also unsere primäre Aufgabe war, nachdem wir einen Sektor vom libanesischen Militär zugewiesen bekommen haben, diese Sektoren wurden zusammen mit einer UN-Koordinierungszentrale, die auch von den verschiedenen Teams besetzt wird, vor Ort aufgebaut wird, eingeteilt. Und wir hatten einen deutschen Sektor, der hieß Deutsch, weil das THW im gleichen Sektor wie wir waren. Die haben auch dort gesucht.
Das heißt, im deutschen Sektor geht er dann auch über die Grenze, also über die Zaun oder ich weiß nicht, was da drumherum ist, weil ich habe im Fernsehen dann auch gesehen, dass die Malteser beispielsweise dort waren. Wird es dann schon ländermäßig so gemacht, dass die dieses Land, diesen Bereich komplett macht von Anfang bis Ende?
Das war jetzt speziell in diesem Fall so. Das kommt immer auf die Regierung an. In dem Fall war der Chef des Militär, was für uns als Nichtregierungsorganisation eigentlich gar nicht so gut ist, weil wir uns eigentlich auch auf die humanitären Prinzipien berufen, also Unparteilichkeit und so weiter, und eigentlich mit Militär nichts zu tun haben wollen. Aber in dem Fall ging es nicht anders und dann müssen wir uns der Situation anpassen, war auch okay, die Soldaten waren alle sehr nett, sehr zuvorkommend, aber auch sehr bestimmend. Wir hatten einen Sektor von mehreren Lagerhallen, ca. 200 Meter weg vom Explosionsort. Dementsprechend sind, wenn die Hallen überhaupt noch standen, nur noch die Skelette übrig gewesen von den Stahlkonstruktionen und die Ware eben drin. Der Hafen ist rappelvoll mit Waren gewesen. Das ist auch der Umschlagplatz im Libanon überhaupt. Wenn man von Geografie ein bisschen eine Ahnung hat, weiß man, dass darum jetzt nicht so Länder sind, die dem Libanon sehr freundlich gesinnt sind. Oder
Syrien.
Zum Beispiel. Und mit den Israelis verstehen sie sich auch nicht so gut. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ich grenze Jordanien auch noch an, ich weiß gar nicht ganz genau.
Also Syrien und in die eine Richtung auch die Türkei.
Auf der Meerseite.
Genau. Und die sind halt alles nicht so die Brüder.
Dann ist ja dort das ganze Flüchtlingsthema.
Flüchtlingsthema, also dort gibt es die größten Flüchtlingslager Westasien, sag ich mal, die befinden sich in Jordanien und Libanon. Und dementsprechend läuft sehr viel über den Hafen. Es sind unter anderem 120.000 Tonnen an Getreide durch die Explosion verloren gegangen. Dementsprechend haben die auch eine Getreidenot gerade dort. Und natürlich auch sehr viel anderes Zeug, die ganzen Luxusgüter und so, das ist auch ein Grund, warum das Militär entsprechend unentspannt war, weil in den Lagerhallen, die zerstört waren, in denen wir zum Beispiel gesucht haben, da wurde im mehrstelligen Millionenbereich Tabak und Alkohol gelagert. Das ist natürlich auch in ihrem Interesse, dass es nicht verschwindet.
Das bedeutet Plünderungen, da geht es auch um Plünderungen und
genau um solche alles, was Themen. Dazugeht. Ja.
Jetzt, wenn du sagst, da gab es eine Koordinationsstelle, die euch da eingeteilt hat, da habe ich auch gleich zu fragen, deswegen unterbreche ich da gerade mal, wer beziehungsweise wie wird der Einsatz vor Ort koordiniert und wer ist dann der Hauptzuständige beziehungsweise wer hat dann die Einsatzleitung? Also ist das dann, du kriegst einen Sektor und dann gibt es bei euch im Team jemand und so bricht sich das dann runter oder wie läuft das?
Also es ist so, der Einsatzleiter ist immer die lokale Behörde. Das ist wie, wenn jetzt wir aus Marbach nach Erdmannhausen fahren, dann ist immer der Erdmannhäuser der Chef, weil wir da als Gäste sind. Und so ist es dort auch. In dem Fall war das Militär, die haben immer das letzte Wort gehabt. Diese Koordinierungsstelle muss man sich auch vorstellen wie eine Art Stab, wie eine Führungsunterstützung. Der Chef war immer das Militär, der hat gesagt, ihr macht so oder so, aber auf Raten von dieser Koordinierungsstelle. Und diese Koordinierungsstelle, da sind wir wieder bei den UN-Spielregeln, die ich vorhin erwähnt hatte, da steht festgeschrieben, wie das zu funktionieren hat. In dem Fall war es dann so, dass die Holländer, die sind mit einer Militärmaschine von Eindhoven losgeflogen, auch ein ziviles Team, aber staatlich, die waren noch vor uns da. Die haben dann diese Koordinierungsstelle schon aufgebaut und wurden dann von verschiedenen Teams unterstützt. In unserem Fall war es auch so, ich hätte in diese Koordinierungsstelle entsandt werden sollen. Es war allerdings so, dass die Kataris mit einer Militärmaschine ein paar Stunden vor uns gelandet sind und die aus politischen Gründen laute Leute dort reingesendet haben und dann war einfach kein Bedarf mehr, obwohl sie kein Englisch können, aber das ist ein anderes Thema.
Und wie ist das dann, sagt man dann, okay, wir sind jetzt ein Team von 6 Mann, das heißt, wir sind jetzt komplett am Einsatzort und sind dann auch komplett nachher beim Essen und komplett nachher beim Schlafen oder teilt man sich da auf in Zweierteams oder Dreierteams?
Zwölferteams, gell?
Genau, in Zwölferteams.
Also die Mindestregel ist immer, 2 sind einer, einer ist keiner, das ist genau das gleiche wie bei der Feuerwehr, das ist sogar eine Trupp mit 2 Personen, das ist bei uns genau das, bei uns so das Buddy-Prinzip genannt, ich bin nie alleine, wir sind immer zu zweit, das heißt, wenn ich aufs Klo gehe, wo mich die restliche Truppe nicht sehen kann, außerhalb von unserem Camp, dann gehen wir zu zweit aufs Klo, zum Beispiel.
Okay.
Das bezieht sich auch auf die Trümmerstrukturen, wenn ich jetzt um die Ecke gehe in eine Lagerhalle, dann gehe ich dort nie alleine hin, sondern immer zu zweit.
Okay.
Das heißt, mit als Absicherung?
Ja.
Wenn dir dort jetzt was passiert, hast du nochmal ein zusätzliches Piepoch? Oder wie kriegen das die anderen mit, dass in der Lagerhalle jetzt einfach, beispielsweise Lagerhalle, ja, dass da ein neuer Gefahrenherd droht?
Also es ist so, dass wir vor Ort auch entsprechende Funktechnik haben. Das ist das gleiche System, wie auch in Deutschland von den Hilfsorganisationen und von der Feuerwehr verwendet wird. Auf einer bestimmten Wellenlänge haben wir quasi Funkgeräte, die darauf eingestellt sind. Und da können wir an der Einsatzstelle die Kommunikation sicherstellen. Wir haben zusätzlich ein sogenanntes Garmin InReach-Gerät. Das ist ein GPS-Gerät, das zusätzlich eine Notfallortungsfunktion hat. So können die in Deutschland jederzeit sehen, wo sich das Team befindet.
Und hat es dann jeder so
ein Garmin? Nein, wir haben eins okay, am Team. Also wir haben da verschiedene Modelle, wir haben da auch noch das sogenannte G-Spot, das ist auch so ein Notverortungsgerät, das hat eben das Team dabei, im Notfall kann darüber zum Beispiel auch ein Notruf abgesetzt werden. Das läuft dann über so eine internationale Firma, die dann die Notfall-SMS bekommt und die können dann auch einen Suchhelikopter oder so privat organisieren lassen. Und dann, jetzt in dem Fall hatten wir das Glück, das Mobilfunknetz war nur circa 12 Stunden nach dem Unglück ausgefallen. Das ist ein Vorteil, weil in Haiti oder Nepal, wo gute das ganze Land platt ist, da gibt es nichts mehr. In dem Fall war es ja in Anführungszeichen nur Beirut betroffen. Dementsprechend haben wir auch libanesische SIM-Karten dann gekauft, hatten also normales Mobilfunknetz, haben aber im Notfall auch immer Satellitentelefone dabei. Da wird dann der Empfang vor Ort dann geprüft, dass man im Notfall auch darüber nach Deutschland oder entsprechende Stellen dann kontaktieren kann.
So, und dann seid ihr an einem Einsatzort gewesen. Du hast gesagt, der Hilti ab dabei und so ein Luftkissen. Was war denn so die tatsächliche Arbeit?
Also unser Einsatzauftrag, wir sind auch schon gezielt von Deutschland als sogenanntes Assessment-Team losgeflogen. Das heißt, mit Schwerpunkt erkunden und suchen. Ja, wir sind auch ein Light-Team, ein leichtes Team. Das heißt, bei bestimmten Betondicken, bei bestimmten Strukturen sind wir dann auf die Hilfe von einem Team wie das THW oder so angewiesen. Dafür ist unser Vorteil, dass wir halt sehr leicht flexibel sind und eben die 15 Tonnen nicht hinterhertragen müssen. Der Schwerpunkt lag bei den Lagerhallen darauf, die Gebäude zu priorisieren nach Überlebenschance. Das hängt davon ab, zum Beispiel die Soldaten haben uns gesagt, um 16 Uhr machen die da Feierabend. Dann kann man
das heißt,
davon ausgehen, dass
eigentlich genau Glücksfall gewesen, dass
genau,
wahrscheinlich relativ
wäre das um 14 Uhr gewesen, nochmal was ganz anderes. Und dann haben wir mit Hilfe der Hunde, die Hunde sind das einzige Ortungsgerät, was wirklich zuverlässig funktioniert, also wir haben auch Geophone und optische Ortungsgeräte, um zwischen den Trümmern noch zu suchen, aber ohne die Hunde, also die Hunde sind die taktische Allzweckwaffe. Also ohne Hund ist mein Wert vom Team auf jeden Fall deutlich gesteigert und mit Hilfe der Hunde haben wir dann diese Gebiete abgesucht, priorisiert. Das funktioniert auch alles über so Online-Formulare. Das heißt, wir haben von Handy und Tablet diese Formulare ausgefüllt mit der Priorisierung und dann an das Koordinierungszentrum direkt geschickt. Dann wussten die sofort, okay, im Sektor D, Gebäude 2, da gibt es wahrscheinlich keine Überlebenden.
Wie verheerend sieht es aus?
Sehr verheerend. Also natürlich muss man sagen, dass diese Trümmerstruktur nicht vergleichbar ist mit einer Trümmerstruktur, die durch ein klassisches Erdbeben verursacht wird. Erdbeben wissen die meisten sicherlich, durch tektonische Plattenverschiebungen kommt die Kraft von unten. Das war jetzt eher so ein Bild, wo man vielleicht in Bagdad oder Kabul eher sieht, wenn ein gigantischer Bombenangriff kommt. So war halt auch die Zerstörung. Also man hat auch gemerkt, durch die Druckwelle zum Beispiel wurden wirklich nicht nur die menschlichen Lebewesen zerstört oder verletzt, umgebracht, sondern zum Beispiel auch die ganzen Tiere. Also die ganzen Vögel und so sind alle vom Himmel gefallen, weil die Druckwelle natürlich auch denen ihre Lunge oder Atmungsorgane einfach zerfetzt dann.
Das heißt, ihr habt aber nur nach Überlebenden gesucht.
Genau.
Ihr habt jetzt nicht nach Leichen gesucht.
Genau. Also es ist auch ganz klar in den UN-Spielregeln definiert, dass die Leichensuche die allerletzte Phase ist und wir als leichtes Team führen diese letzte Phase generell nicht durch. Und es ist auch normal keine Aufgabe der internationalen Helfer, weil für die Leichensuche, das hört sich jetzt vielleicht makaber an, brauche ich kein hochspezialisiertes Einsatzteam, sondern ob die Helfer den jetzt einen Tag später finden mit dem Bagger oder einen Tag früher, das reißt es nicht mehr raus.
Ja.
Unsere Hunde sind auch nicht dafür ausgebildet, die suchen explizit Lebende.
Darf ich da kurz nochmal, aber so in die Lagerhallen, wie weit war das weg vom Explosionsort?
200 bis 300 Meter.
Die Wahrscheinlichkeit, da zu überleben, ist ja
richtig,
unter Null.
Sehr gering, ja.
Oder 0, weiß es nicht.
Also sie ist sehr gering, ja.
Und das ist ja das eine. Und dann das zweite natürlich, wir waren circa 30 Stunden später oder sowas dort, was ja schon grundsätzlich ja gut ist, aber
ja. Bis 96 Stunden, sagt man, gibt es eine Überlebenschance. Danach sind es wirklich Glücksfälle. Das ist dann auch so, wenn ein großes Erdbeben ist und dann 10 Tage später jemand gefunden wird, es wird wie ein Wunder gefeiert, zu Recht. Weil nach 96 Stunden selbst in großen Hohlräumen einfach das Thema, nicht nur, dass die Luft knapp wird, sondern Dehydrierung, Staub, alles Mögliche erschwert das Ganze.
Das ist auch der Grund, wieso der Einsatz dann im Endeffekt nur 4 Tage gedauert hat.
Genau.
Weil das ist ja schon eine Überraschung. Also so ging es mir. Ich habe den Zeitungsbericht gelesen und denke, wieso 4 Tage? Jetzt mal ganz platt gesagt, das lohnt sich ja gar nicht. Aber klar, wenn man jetzt nur Überlebende sucht, in Anführungszeichen, dann ist das eine logische Konsequenz, warum das dann nur so kurz oder der Einsatz dann nur so kurz ist.
Ganz klar. Und man muss auch dazu sagen, dass wir am Schluss 13 Teams waren, vornehmlich aus Europa. Und es auch ein lokal begrenzter Schaden war. Wenn man das jetzt mit Erdbebenkatastrophen wie Nepal vergleicht oder Haiti, noch schlimmer, wo ganze Metropolen, wenn man es Metropole nennen darf, zerstört wurden, also Millionenstädte, das ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß. Da kann man auch noch nach 5 Tagen noch probieren, Überlebende zu suchen, weil da noch gar kein Mensch davor war, der es irgendwie sich damit auskennt. Mhm. In dem Fall waren wirklich nach diesen 4 Tagen, eigentlich schon nach 3 Tagen, alles abgesucht. Wir haben dann ja noch einen zweiten Einsatzauftrag bekommen, haben nämlich, das hatte ich vorhin schon mit Achim kurz wegen den Obdachlosen, im Auftrag auch der Stadt Beirut und Save the Children die Häuser zusammen mit anderen Teams begutachtet und auch koordiniert, wie groß die Schäden sind, ob die Gebäude bewohnbar sind oder nicht. Um wirklich abschätzen zu können, ob diese 300.000 einfach eine aus der Luft gegriffene Zahl der Regierung ist oder ob das tatsächlich so ist, dass 300.000 Leute jetzt auf der Straße sitzen.
Also, ich meine, man kennt es ja letztendlich nur aus dem Fernsehen, aber so die Not der Menschen, die wahrscheinlich in diesen Ländern, Not ist nicht definierbar, es gibt keine schlimme Not und halbschlimme Not, denke ich, aber die Not der Menschen, wie wird das das ist ja nicht euer Ziel oder das ist nicht eure Aufgabe, vielleicht habt ihr auch nicht, aber wie kann sowas aufgefangen werden?
Also man muss natürlich im Vornherein sagen, dass die Libanesen schon vor der Explosion in der Not waren. Das war jetzt auch nur das i-Tüpfelchen, dass dort die Politik komplett den Bach runtergeht. Die Leute waren zu uns alle sehr höflich, auch sehr dankbar. Wir haben auch am Flughafen beim Rückflug einige Deutsch-Libanesen getroffen, die wie auch viele andere unserer Mitbürger ihre Familien über die Sommerferien besuchen. Und entsprechend auch die waren sehr dankbar. Dass wir natürlich die Not lindern, wäre natürlich in dem Sinne falsch.
Weil wir,
wir leisten eine Soforthilfe, wir können eine Gewissheit geben, hat euer Angehöriger in dem Gebiet überleben können oder nicht. Das war's. Die Not zu lindern, das wird auch ein DRK oder so nicht nach einer Woche oder so schaffen. Das ist ein nachhaltiges Thema und in einem zerrütteten Land wie im Libanon ist es eh relativ schwer.
Du steigst dann in den Flieger, packst deine 7 Sachen zusammen, steigst in den Flieger ein und Aufgabe getan. Macht man sich dann im Nachhinein noch Gedanken oder gehört es zur Professionalität dazu? Wir haben unseren Job macht, unsere Aufgabe ist erfüllt jetzt schaue ich nach vorne.
Also in dem Einsatz konkret habe ich eigentlich hauptsächlich positive Sachen mitgenommen, insbesondere auch, weil wir durch diese Einkategorisierung der Gebäude in Bezug auf die Obdachlosenquote wir wirklich, sage ich mal, noch einen Beitrag leisten konnten, obwohl wir nur so ein kleines Team waren. Und zum anderen konnten wir auch noch eine nicht ganz kleine Spende an die Berufsfeuerwehr von Beirut übergeben. Die Hilti-Geräte, die bekommen wir ersetzt, aber die Jungs da unten haben halt gar nichts. Und die waren natürlich auch äußerst dankbar, vor allem das war die Feuerwache, die 10 Kameraden innerhalb von einer Explosion eben verloren hat, die teilweise immer noch nicht alle gefunden wurden. Und dort gab es dann auch noch einen interkulturellen Austausch und es gibt dort auch Gedanken, eventuell ein Projekt weiterzuführen. Natürlich schließt man nicht sofort damit ab. Wie ich vorhin schon am Anfang erwähnt habe, gibt es ja ein Debriefing, zum einen nur im Team, wo einfach auch mal kurz geredet wird, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, müssen wir irgendwas an unseren Abläufen noch anpassen. Und dann gibt es eben zurück in Deutschland auch ein Debriefing mit jemandem von der Notfallseelsorge, Einsatznachsorge, wo psychologisch ausgebildete Personen dann einfach nochmal ein offenes Ohr haben. Das war jetzt in dem Einsatz vielleicht nicht ganz so wichtig wie bei anderen Einsätzen, weil diese Leichenstapel, sage ich mal überspitzt, die jetzt vielleicht in Haiti oder so vorgekommen sind, sind jetzt in dem Fall uns erspart geblieben.
Dann wie viel der Einsatz war das?
Also konkreter Erdbebeneinsatz war es der erste. Mhm. Ich hatte schon das Glück, dass ich bei ein paar anderen Aktionen dabei sein durfte.
Das Glück, ja. Das,
ja.
Ja, das Glück, im, ja. Nicht ganz einfach man, zu fassen. Ja, aber
man muss es so sehen, wenn ich
Fußball... Du bist ja bei Edfire, weil du auch helfen möchtest.
Wenn ich Fußball spiele und kein Fußballspiel habe.
Wenn du auf der Ersatzbank sitzt, ist scheiße. Ist so.
Natürlich wünsche ich das niemandem, aber das Glück ist vor allem auch darauf bezogen, dass man die Chance hat, an Sachen teilzuhaben, in denen halt andere Leute nicht teilhaben können.
Hatte ich das... Ich meine, irgendwann war ja der bewusste Schritt, ich meine, mit 12 zur Feuerwehr... und dann diesen Schritt at Fire und ich glaube, viel Zeit geht da, Privatzeit und sonst was dann aufflöten, aber inwiefern hat dich das so von deiner Person als Nico Scheich verändert?
Also ich denke auch, der Übertritt, um vielleicht noch ganz kurz ein bisschen auszuholen, der Übertritt von der Jugendfeuerwehr zur Feuerwehr ist schon ein ganz großer Schritt, wo man auch irgendwie dann die ersten 1 bis 2 Jahre viel Neues lernen muss, sich auch integriert in eine Mannschaft, die eben von 18 bis 65 vom Altersrahmen ist. Da lernt man, tut man natürlich schon auch Erfahrung sammeln und ein bisschen reifen, auch mit dem Umgang von Leid und Feuer und Einsatz und Hektik. Und bei Mad Fire ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Ich habe jetzt das Glück tatsächlich gehabt, dass ich bei meinem Arbeitgeber die Chance auch hatte, die letzten 2 Jahre, also jetzt habe ich Technikerweiterbildung gemacht, die 2 Jahre davor, viel zu reisen beruflich auf Baustellen und dort auch aufgrund der Maschinen teilweise in Schwellenländern unterwegs war, sodass ich da schon halt viele Erfahrungen sammeln konnte und auch da schon in dem Sinne viel für mich lernen konnte, sodass das jetzt eigentlich eher förderlich ist für die ganze Edfire-Geschichte und das, was ich davor quasi gelernt habe, das ganze Gesamtgebilde quasi zusammenstellt.
Und was vom eigenen Denken, dein Verhalten, hat sich da was verändert oder macht man sich mehr Gedanken um das Leben oder ist es halt einfach, ich engagiere mich ehrenamtlich, möchte andere Leute helfen und egal wo.
Also insbesondere jetzt bei so großen Katastrophen, mal von dem normalen Feuerwehreinsatz abgesehen, merkt man natürlich immer wieder, dass es uns in Deutschland trotz vieler Leute, die das anders sehen, vor allem in den Tagen zur Zeit, uns sehr gut geht und auch unser System ziemlich gut funktioniert und ich immer, nachdem ich einmal Indien besuchen durfte, musste, aufgrund der Firma empfehle ich jedem, der an der deutschen Gesellschaft zweifelt, also, gerne dort mal 2 Wochen verbringen. Weg.
Ja, das war als Teamtechnik, nicht at Fire.
Aber vom Prinzip her ist es dort das Gleiche. Also im Libanon, die Leute, die haben jetzt teilweise gar nichts mehr. Die sind trotzdem gut drauf und bedanken sich und sind herzlich und machen das Beste aus dem, was sie haben. Und das ist bei uns manchmal nicht so der Fall.
Achim, wir haben eine kleine fortgeschrittene Zeitthematik wieder.
Ja, ich schaue schon ab und zu. Ich hoffe, wir haben kurz vor 9:30. Wir machen jetzt vielleicht noch 10 Minuten.
Bevor unsere Gäste hier erfrieren. habe ich noch 3 Fragen aus dem Publikum. Jawohl. Und zwar fangen wir mal mit den privaten Fragen an. Wie viele Urlaubstage opferst du für die Einsätze?
Also in dem Fall wurden die Einsätze von meiner Überstundenzeit, also Gleitzeit, abgezogen. Das Blöde ist, ich habe erst am 1.8. wieder angefangen nach meiner Technikerschule. Das heißt, mein Konto, das will ich gar nicht mehr sehen.
Okay. Wie lange willst du das weitermachen? Und gerade auch mit dem Hintergrund Vereinbarkeit mit Familie. Also du hast ja gesagt, du hast eine Freundin. Eventuell kommt ja irgendwann mal eine Vergrößerung der ganzen Thematik zustande. Soll es geben, wenn es nicht piepst, genau.
Wenn es nicht piepst.
Coitus interruptus nennt sich das, glaube ich. Ne? Wie ist da so die Planung? Oder?
Also ich habe mir da tatsächlich jetzt konkret noch keine Gedanken gemacht. Da muss man einfach mal gucken, was die Zeit bringt. Ich spiele auch durchaus den Gedanken, wenn es die Chance gibt, in dem Bereich vielleicht auch hauptamtlich mal irgendwann tätig zu werden. Das ist aber alles nicht so einfach. Wenn sich da irgendwie eine Tür mal öffnet, das muss man dann sehen. Aber ich sehe da jetzt aktuell noch kein Ende in Sicht. Man kann das Ganze auch auf limitierterer Ebene fahren. Manche Leute investieren mehr Zeit, manche weniger. Also da gibt es durchaus einen gewissen Spielraum. Wir haben auch Mitglieder, die bauen dann ein Haus, die sind halt ein Jahr nicht da, ist halt so.
Okay. Ja, ich meine, ihr seid ja jetzt gerade durch diesen Einsatz auch jetzt bekannt geworden, zumindest hier bei uns in der Region. Also von dem her wird ja das Spendenaufkommen dann hoffentlich etwas höher sein und dann eventuell auch mal eine hauptamtliche Stelle daraus folgen. Ich habe jetzt noch eine Frage, die betrifft, glaube ich, die Feuerwehr Marbach, wenn ich das so richtig verstehe. Wie werden die Querelen am Verbandsvorstand und Geschäftsführerin an der Feuerwehrbasis aufgenommen?
Also ich glaube grundsätzlich haben viele Leute von der Feuerwehrbasis von dem Thema gar keine Ahnung. Das kann ich auch ganz so offen sagen. Bei 1 Million Mitgliedern, ich bin auch kein Fan von Verbandsarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, aber ich sag, ich bin kein Politiker, die sollen das für sich klären. Und mehr kann ich eigentlich dazu auch nicht sagen.
Okay, also, das heißt, ihr macht eure Arbeit und lasst die Großkopf...
Die Feuerwehr funktioniert auch ohne so einen Verband.
Auch schön.
Sehr politische Aussage.
Ja. Genau, das waren die Fragen aus dem Auditorium. Achim, du noch irgendwas Wichtiges, was du ihn fragen möchtest?
Ich bin eigentlich einigermaßen durch.
Klar
hat man dann schon die eine andere Frage dann noch irgendwo, aber ich wollte es auch nicht zu lang und du hast gesagt, es wird auch ein bisschen kühler, was die Sache angeht.
Übrigens,
dort war es ganz schön warm in Beirut, oder?
Wetter war ungefähr tatsächlich so, an dem Wochenende war es ja auch, oder beziehungsweise in der Woche war es ja auch in Deutschland schweineheiß, also heißer wie hier konkret vom Celsiusgrad war es nicht, aber die Luftfeuchtigkeit darf man halt nicht unterschätzen.
Und dann mit Vollmontur,
ja, genau.
Wie viel Kilo hast du abgenommen?
Gar nicht.
War das Essen so gut oder was?
Nee, das nicht.
Achim, wen haben wir als nächstes zu Gast?
Wissen wir noch nicht.
Das wissen wir noch gar nicht, ja, aber wir wissen wann zumindest.
Wissen wir noch gar nicht ganz genau. Ja, voraussichtlich am 14. September werden wir die nächste Veranstaltung haben. Wir haben jetzt seit 2 Tagen das Okay bekommen. Und zwar, wir werden Gast sein auf einem der schönsten Plätze von Marbach. Und zwar beim Limo auf der Terrasse, wo man normalerweise nicht drauf darf. Also seid ihr herzlich eingeladen, müsst aber einen Stuhl mitbringen. Klappstuhl oder sonst irgendwas. Ja. Eine Sache natürlich noch, was Heinblöd oder sowas angeht.
Genau.
Eigentlich sind blöde Fragen, die Kanarienvögel werden es wohl nicht sein.
Also natürlich würde ich mich über eine Spende an Ed Fire freuen. Bei uns kommen die Spenden auch zu 100% für den Verein, also beim Verein an. Unsere komplette Administration läuft ehrenamtlich, das heißt, da kann kein Geld verloren gehen. Und der komplette Einsatz, der kostet vermutlich sogar 25.000 Euro im Vergleich zum THW, der circa 500.000 kostet und vom Steuerzahler gezahlt wird.
Die Hauskatze ist jetzt auch da.
Den Einsatz müssen wir refinanzieren, dass wir auch in Zukunft wieder irgendwo hinfliegen können. Die Flugtickets müssen bezahlt werden. Und deswegen würde ich mich entsprechend freuen, wenn es da eine Spende dafür gibt.
Das ist doch mal aber ein schönes Schlusswort. Da sollten wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, ne?
Ja, denke ich auch. Also das Ding ist offen, wenn ihr irgendwas geben könnt, werft es rein. Eine Frage habe ich noch gehabt, habe ich jetzt vergessen, da war sie wahrscheinlich auch nicht ganz so wichtig. Ich würde nur sagen, vielen Dank, Nico.
Ich danke euch.
Kurz noch, mir fällt es jetzt doch wieder ein, weil die wollte ich eigentlich schon stellen, so tue Gutes und rede darüber. Was ist das so ein Gefühl? Ja, wenn auf einmal alle Zeitungen kommen, SWR und sowas, war dann da?
Also gefühlt auf jeden Fall anstrengender wie der eigentliche Einsatz, weil das, was ich im Einsatz mache, das übe ich das ganze Jahr, aber dann auf einmal, dass jeder mit einem labern will, natürlich nicht. Entsprechend wurde ich natürlich schon ziemlich überrannt, das ist natürlich auch im Interesse vom Verein, weil ohne Medien kommt halt kein Geld rein, das muss man ganz offen auch sagen. Und dementsprechend muss man da halt dann auch durch. Aber das ist heute, glaube ich, das grande Finale. Also bisher gibt es keine neuen Termine mehr, von daher optimal.
Dann bedanken wir uns.
Und zwar recht herzlich. Wir möchten aber noch auf eins hinweisen. Und zwar, wir haben angefangen, während Frau Corona gewütet hat, haben wir angefangen, Podcasts zu machen, wir beiden. Also wer das sich mal antun möchte, wir haben auf unserer Homepage, ihr habt da ein bisschen was auf dem Tisch liegen, findet ihr uns beiden und könnt uns beim Philosophieren zuhören. Der Podcast heißt Gefährliches Halbwissen und wer ganz genau bei uns beiden aufpasst, weiß auch, warum der Podcast so heißt. Achim glänzt da mit sehr großem Wissen im Flora- und Fauna-Bereich. Auch das wissen ja die Leute, die da das öfters hören. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns wieder besucht, wenn ihr wieder bei uns vorbeischaut, wenn ihr unseren Podcast hört. Und Achim hat am nächsten Mal keinen steifen Hals.
Ich drehe mich ein bisschen gesamtkörperlich.
Ja, es sieht echt super aus. Also es ist echt schön. Ich wollte schon die ganze Zeit sagen, guck mal hinten links. Aber,
das ist kein Problem.
Ja, ist klar.
Also ein
Träumchen mit dir. Wie gesagt, herzlichen Dank, Nico Scheich. Herzlichen Dank euch, dass ihr gekommen seid und so lange ausgehalten habt.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank und alles Gute dir dabei, dass vielleicht wieder das Glück haben wirst, zu einem Einsatz irgendwo zu kommen und noch viel wichtiger, auch wieder gesund heimkommen. Vielen Dank.